So, meine Damen und Herren, Elton, ja, wie viele Follower hat Pamela Reif? 9 Millionen. Wenn ich bis morgen 9 Millionen Follower habe, dann werde ich Bayern-Trainer. Ja, verstehen Sie?
So, Kinder, let's go. Was war das? Wieder eine Fußballwoche. Willkommen zurück in der zweiten Liga SSV Ulm. Und Glückwunsch an die Frauen des FC Bayern zur Meisterschaft. Und auch Grüße nach Madrid. Die Königlichen um Jude Bellingham haben den Ligatitel bereits sicher. Und bei diesen Madrilenen müssen die Bayern nun in der Champions League bestehen. Aber egal. Real. Einmal hin, alles drin. Außerdem, in Osnabrück bricht das Stadiondach noch schneller zusammen als die eigene Mannschaft. Für Toni Kroos Pässe gibt es bald eine eigene Pornhub-Kategorie. Die PSV ist die niederländische Meister geworden. Das ist toll, das ist großartig. Und den Zebras ist der Streifen verrutscht. Der MSV geht in die Regionalliga. St. Pauli spielt beim HSV weit vor Anpfiff schon gut gegen den Ball und Baumgart und Hürzeler waren auf der Pressekonferenz aber ganz kurz davor, sich wie Boxer beim Wiegen aber sehr, sehr tief in die Augen zu schauen. Leverkusen gewinnt in Hessen. So starke Pillen kannten sie in Frankfurt sonst nur aus dem Robert Johnson drüben in Offenbach. Der Abstiegskampf in der Bundesliga bleibt gruselig spannend und in Dortmund läuft unter großen Emotionen der letzte Rolls-Royce vom Band. Apropos Dortmund. Südtribünen-Capo Jamie Carragher sitzt angeblich schon mit einem Sixer Brinkhoffs im Entlastungszug nach Paris, wo der BVB nach dem Hakimi Matata im Hinspiel nun erneut im Duell der Stadt der Liebe gegen die Stadt der echten Liebe ums Finale ringt. Der VfB Stuttgart gewinnt den Egaliko gegen Bayern, 0-0 gegen Freiburg. In Köln waren sie das letzte Mal so ein Schockstarre, als sich Henning Krautmacher den Schnäuzer abrasiert hat. Revolution in der TV-Branche, 16-9 war gestern, Bochum setzt wieder aufs altbewährte 4-3. Gladbach wollte Made, bekam aber einen Drehwurm, aber dann erzielt Neuhaus im perfekten Doppelpass mit dem VAR noch das 2-2 bei Werder Bremen. Blick auf die Insel. Der TuS Norderney schlägt den TuS Borkum im Derby 7-0. Geschichten, die einfach nur die Ostfriesland-Klasse A schreibt. Blick auf die andere Insel. Durch einen Viererpack von Erling Haaland marschieren sowohl City, aber auch der FC Arsenal und Liverpool, die allesamt gewinnen, wie ein brachiales Eisbrecherschiff von Spieltag zu Spieltag durch die Arktis und zerfetzen die anderen Teams wie lästiges Packeis. Des Weiteren, der FC Schalke 04 feiert seinen 120. Geburtstag und außerdem wäre in derselben Woche Rudi Assauer 80 Jahre alt geworden. Glück auf. Stichwort Europa League. Das ganze Halbfinale ist von den Römern besetzt. Das ganze? Nein. Ein von unbeugsamen Rheinländern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und am Donnerstag ist es wieder soweit, wenn der Miracolix Xabi Alonso zum italienischen Tanz bittet. Xabi Alonso gegen Daniele De Rossi. Das ist Hochgenuss, das ist Kultur, das müsste eigentlich bei Arte laufen. Und einer wird auf jeden Fall dabei sein. Und zwar einer, der den deutschen Fußball in dieser Saison prägt wie kaum ein anderer. Der filigrane Chuck Norris, der Bengel mit den Eiseaugen, das wahre Bayerkreuz, Robert Andrich. Und dieser Robert Andrich ist heute mein Gast. Es ist eine Spezialfolge, eine Interviewfolge. Also, an mir soll es nicht liegen, Andrich auch nicht. Lasse die Spiele beginnen. Hier ist Copa TS.
Willkommen zu Copa TS Spezial.
Ach, Fußball. Wahnsinn, was war das wieder, ne? Also, ich habe es eben so viel Sand angesprochen, es ist viel passiert. Wie mein Freund Arne Zeigler, liebe Grüße, sagen würde, dieser Spieltag war picke, packe, voll. Die Meisterschaft in Spanien, die Meisterschaft in Holland, die Siege der drei Großen in England, weiterhin Bayerns verzweifelte Trainersuche. Keine Ahnung, wer macht, Jenke von Wilmsdorf macht das wahrscheinlich bald, der macht das wirklich. Die Champions-League-Spiele der letzten Woche, aber auch jetzt die kommenden Champions-League-Spiele, die Rückspiele, der irre Aufstiegskampf in der zweiten Liga, Ulm, die Bayern-Frauen, Stadtderby in Hamburg. Aber vor allem, ey, machen wir uns nichts vor, der Abstiegskampf in der Bundesliga ist ja wirklich so, so spannend. Also viel spannender als oben. Dadurch, dass Dortmund mit seinem Sieg gegen Paris diesen 5. Champions-League-Platz klar gemacht hat, ist da oben ja irgendwie alles so turbo-langweilig. Das hat man auch gemerkt, ich habe in der Bar geguckt in Köln und haben alle plötzlich, auch Leute, die das sonst nicht machen würden, angefangen irgendwie Wettscheine zu machen, um dem Ganzen irgendwie noch so Spannung zu geben im Spieltag. Aber die Spiele unten sind ja wirklich wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Und das hätte ich auch einfach nicht für möglich gehalten, muss ich sagen, so zur Mitte der Saison, was die Mainzer da machen. Also die haben zwar nicht gewonnen in Heidenheim, aber schon wieder gepunktet. Ja, als Bo Henriksen gekommen ist, hatte Mainz, glaube ich, 11 Spiele nicht gewonnen und der Rückstand auf den Relegationsplatz waren 4 Punkte und zum rettenden Ufer waren es ja schon 9 Punkte. Und jetzt ist Platz 15 wieder mehr als greifbar. Also das ist eine Wahnsinnsleistung, was die da abliefern, die 0-5er. Und dazu Bochum mit dem 2. Sieg in Folge, 4-3 an der alten Försterei gewonnen. Und Union gleichzeitig jetzt mit dem Absturz aus der Champions League, aus der Gruppe mit Real Madrid und dem italienischen Meister Neapel und Braga plötzlich im Kampf um Platz 15. Das ist auch echt krass. Und meine Gladbacher mit einem wichtigen 2-2 in Bremen, aber trotzdem müssen wir ja noch gegen Frankfurt und in Stuttgart ran. Also da ist auch noch gar nichts gerettet. Da kann auch alles passieren. Sogar Köln hat ja noch theoretische Chancen. Das wird alles echt noch ein Herzschlagfinale. Völlig irre. Und Köln spielt jetzt gegen Union. Das wird, also. Eieiei. Also pickepacke voll. Ich hab's gesagt. Und Arne Zeigler damit zitiert, aber. Es tut mir leid, aber wir reden über all das heute nicht. Vielleicht so ein paar Sachen streifen wir mit meinem heutigen Gast, aber geplant ist es nicht, denn ich habe mal wieder Bock auf eine Spezialfolge, auf eine Interviewfolge. Das macht mir immer großen Spaß und ich bin einfach sehr stolz, dass er heute hier bei mir ist. Ich habe vorhin schon verraten, wer zu Gast ist. Einer, der gerade eben zum deutschen Meister gekürt wurde, dank dem wir jetzt, ich zitiere, endlich mal einen guten deutschen Meister haben, der als Stammspieler vielleicht das Triple holt, der mit seinem Schuss zum 2-0 in Rom das Kolosseum gefühlt nochmal weiter zum Erodieren gebracht hat und der in den kommenden Wochen vielleicht auch dafür sorgen wird, dass in Deutschland ein neues Sommermärchen entsteht. Ein Sommermärchen 2.0, wie es immer so jetzt schön heißt, in der Z, finde ich ganz, ganz eklig. Sommermärchen 2.0, dann lieber einfach ein neues Sommermärchen. Egal, ich freue mich auf ihn. Ich freue mich einfach sehr, dass er hier heute dabei ist. Ist nicht selbstverständlich. Da steht gerade noch sehr viel an. Wir sind vor dem Rückspiel gegen Rom in der Europa League. Und deswegen begrüße ich ihn jetzt hier mit ganz viel Stolz. Hier ist Robert Andrich. So, Robert, jetzt sitzt du hier. Ich freue mich sehr und gestehe mir bitte diese floskelige Frage zum Anfang, aber ich finde sie wirklich interessant. Wie geht's dir?
Ja, guten Morgen. Ich freue mich auch, dass ich hier bin. Mir geht's ganz gut. 1-2 Wehwehchen aus dem Spiel, aber ansonsten geht's mir gut. Mit dem Ergebnis natürlich noch umso besser.
5-1 habt ihr gewonnen in Frankfurt, da müssen wir gleich noch drüber reden. Was ich mich bei dir immer frage gerade, weil du bist ja jemand, der den Fußball so prägt in dieser Saison wie kaum ein anderer. Triple ist möglich, den Meistertitel habt ihr schon, Stammspieler in der Nationalmannschaft, jetzt neben Toni Kroos, der deutschen Legende. Zum zweiten Mal bist du gerade Papa geworden. Kneifst du dich manchmal, was das für ein Jahr eigentlich ist für dich gerade?
Ja, es ist natürlich schon irgendwo... Klar, man stellt sich das alles so schön vor und so toll, aber es ist schon so, dass man vor allem mental und emotional irgendwie so gar nicht richtig sich freuen kann für alle Situationen. Also du hast gefühlt alle 3 Tage mal irgendwie ein neues, maximales Erlebnis, dann die Serie von unseren ungeschlagenen Spielen, dann die Meisterschaft, dann zwischendurch noch Papa werden. Das sind so alles Sachen, die man gar nicht einzeln richtig genießen kann, weil einfach so viel noch ansteht und immer wieder was Neues dazukommt. Von daher ist es brutal schwierig, da irgendwie sich richtig, ja so richtig, was heißt fallen zu lassen, aber so richtig zu genießen und richtig zu freuen. Und das ist natürlich schön, dass wir diese ganzen Situationen haben, aber dann wiederum gar nicht so einfach, immer wieder alle 3 Tage vor allem irgendwie wieder ein neues Erlebnis oder ein neues Maximale anstreben zu wollen. Und das ist dann für den Kopf und für den Körper manchmal gar nicht so einfach.
Perfektes Beispiel ja auch euer Europa League Viertelfinale. Ich glaube, 3-4 Tage nach dem Gewinn der Meisterschaft habt ihr gespielt in London, ne? Was, 4 Tage danach?
Ja, müsste, ich glaube, wir haben Samstag gegen Bremen gespielt und Donnerstag. Dann Euroleague, genau, müsste.
Ja, ist eigentlich ein perfektes Beispiel dafür, ne, dass du selbst das gar nicht so ausgelassen feiern konntest, was ihr sicherlich gemacht habt auf der Party in Köln. Da gab es ja auch diese Unkenrufe im Internet, die sind doch noch besoffen, als ihr da die ersten 15 Minuten wirklich gestruggelt habt. War das so? Jetzt kannst du aus dem Nähkästchen plaudern. Hat ja geklappt im Halbfinale.
Also man hätte es auf jeden Fall denken können, aber es war tatsächlich nicht so. Also wir haben natürlich, ach nee, stimmt, es war Sonntag, Bremen Spiel war Sonntag, jetzt weiß ich wieder.
Ja, dann hatten, waren wir doch noch besoffen,
genau,
ja, stimmt.
Genau, sonntags war natürlich nicht so viel zu machen, auch in der Stadt oder irgendwo, von daher war es wahrscheinlich gar nicht so schlecht, aber natürlich musst du irgendwo, also musst du den Meistertitel ja irgendwo feiern, natürlich weißt du im Hinterkopf so ein bisschen, ey, wir haben noch einiges zu erreichen, aber dieses... Ja, wir haben es jetzt geschafft, das musst du schon feiern. Da kannst du nicht einfach sagen, so, jo, alles klar, wir klatschen ab und Donnerstag geht's weiter, sondern da musst du schon feiern, vor allem wenn du die ganzen Fans siehst, die auf dem Platz gestürmt sind und so. Ja. Das muss schon sein.
Hat der Trainer auch gesagt, ne, dass ihr Gas geben dürft.
100%, ja. Also,
hat er auch mitgemacht eigentlich? Ist der trinkfest, der Xabi Alonso, oder trinkt er zwei San Miguel und geht dann schlafen?
Oh, das ist eine gute Frage auf jeden Fall. Also Bier trinkt er auf jeden Fall gerne. jetzt, wenn wir auswärts sind, international und zum Glück immer gewonnen haben, dann genehmigen die sich immer noch gerne ein Bierchen. Und ja, wie viel es am Ende werden, weiß ich nicht. Ich bin immer nur so bei zwei dabei.
Ja, vor allem ist die Frage, ob du Guinness magst. Das ist die große Frage dieser Saison, weil das Finale wird ja in Dublin sein. Und jeder, der mal in Dublin war, weiß, was passieren könnte. Solltet ihr, wenn ihr weiterkommt, darfst du natürlich noch nicht sagen. Ja. Aber deswegen frage ich einfach schon mal die Reporter, magst du Guinness, Robert?
Nee.
Okay, gar nicht. Dann wird's schwierig. Ja, ja. Dann müsst ihr wieder nach Köln fliegen und da wieder feiern. 5-1 habt ihr in Frankfurt gewonnen, obwohl es eigentlich um nichts mehr geht. Wie konnte das denn jetzt schon wieder passieren? Also langsam wird es auch wirklich hart für uns anderen Mannschaften und Anhänger von anderen Mannschaften. Also was war da los? Frankfurt ist ja auch keine Laufkundschaft.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt von den letzten drei Spielen vor dem Frankfurt-Spiel am meisten, was heißt Angst, aber am meisten Respekt gehabt, vor allem Frankfurt geht es um 6. Platz. Wir alle wissen, wie es in Frankfurt abgeht. Da haben wir schon gedacht, so, nicht, dass es jetzt da passiert. Und dann haben wir natürlich auch noch den einen oder anderen Wechsel vollzogen aus einer langen Verletzung. Arthur, glaube ich, sein erstes Pflichtspiel für Bayer Leverkusen gemacht. Das sind alles so Sachen, die uns aber irgendwie nicht so interessieren. Also wir fangen direkt immer konzentriert an. Wir haben dieses Ziel einfach, dieses ungeschlagen bleiben und egal wer spielt, egal wie viele Spieler gewechselt werden. Und ja, klar haben wir so, ja, vielleicht so 10, 15 Minuten so ein bisschen gestruggelt gegen Frankfurt. Das kann aber auch mal passieren, wenn man da im Stadion und wenn die dann so ein bisschen ihre Wucht aufbauen. Aber am Ende war es dann wirklich ein sehr, sehr souveräner Sieg wieder und das, ja, macht einfach unfassbar Spaß, dass man so, ja, wir sprechen immer von competitive, dass wir jede Situation so annehmen, wie sie halt ist und das machen wir brutal und ich glaube ein 5-1 ist ein Statement.
Absolut, aber geht dir dieses ungeschlagen bleiben genauso mit der Intensität an wie ein Titel? Also oder ist das so ein good to have? So, ach, wäre ganz schön, wenn es klappt.
Ja, ich glaube, wie ein Titel jetzt nicht unbedingt, aber es ist schon sehr hoch bei uns gerankt, weil wir, du musst dir ja irgendwo die Ziele noch setzen. Also ich finde, klar, Meisterschaft und dann kannst du sagen, ja, jetzt lässt du so ein bisschen austrudeln und das ist ja alles toll, aber da bleibst du ja nicht im Rhythmus und ich glaube schon, dass wir den inneren Antrieb in der Truppe haben, dass wir sagen so, ey, lass uns doch das jetzt einfach auch noch durchziehen. So, also wenn wir jetzt noch den einen oder jeden Rekord irgendwo knacken, dann lass uns doch noch ein paar Rekorde dazu holen. Und ja, dementsprechend kann ein anderer Rekord natürlich auch sein oder Ziel, dass wir jetzt noch 90 Punkte holen. Sieht schöner aus als eine 8 davor.
Das ist richtig. Du hast in Frankfurt quasi den Beckenbauer gemacht. Hast ja Libero gespielt, weil die Doppel-6 dann besetzt war mit zwei anderen. Was gefällt dir besser? Was ist jetzt mal so fußballnerdig? Was ist anders an dem Spiel?
Oh, ich habe jetzt, glaube ich, 5-mal oder so die Position hinten gespielt. Die Position macht brutal viel Spaß, weil du natürlich immer wieder das Spielfeld vor dir hast. Du hast ja weniger Gegnerdruck, als wenn du auf der 6er-Position spielst und du kannst noch teilweise viel, viel besser das Tempo kontrollieren des Aufbaus oder allgemein das Tempo des Spiels kontrollieren. Von daher ist diese Position auch wesentlich ja, laufärmer und nicht so anstrengend wie auf der sechster Position. Aber um die Position komplett zu spielen, habe ich hoffentlich noch ein paar Jahre auf der sechster Position. Also mit 38 kann ich die Position dann hinten immer noch spielen. Aber ja, die Position macht hin und wieder echt Spaß und man kann auch sehr, sehr gut aufs Spiel auch eingreifen, halt wie man sich halt in den Räumen bewegt und Aufbau ein bisschen anpassen. Da sind schon viele Möglichkeiten auf der Position.
Gibt es eigentlich eine andere Analyse im Nachhinein vom Trainer, weil der ja gesperrt und saß auf der Tribüne und saß da wie Carlos Dunga, der hat das auch mal als Trainer der Seleção länger gemacht, dass er auf der Tribüne saß. Hat er euch da selber eine andere Analyse bereiten können, weil er gesagt hat, ey, ich habe das Spiel jetzt mal so gesehen und ihr müsst eigentlich so und so laufen, oder ist das egal, weil ihr eh Videoanalyse aus der Perspektive bei den Spielen nachher sonst betreibt?
Also ja, die Videoanalyse ist aus der gleichen Perspektive, von daher verändert sich das da nicht, aber er hat schon gesagt nach dem Spiel, er hat wesentlich besser halt das Spiel beobachten können und wesentlich besser vielleicht auch Situationen einschätzen können. Wir haben jetzt dazu noch keine Analyse gemacht, weil wir heute frei bekommen haben, aber ich glaube schon, dass er da nochmal einen anderen Einblick bekommen hat für gewisse Situationen.
Ich frage mich eh manchmal, warum Trainer das so selten machen, da oben zu sitzen. Weil, also klar, Xabi Alonso ist jemand, der auch ins Spiel halt verbal ja auch eingreift und so, aber eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, du siehst es ja, das kenne ich ja vom FIFA-Spielen, einfach viel, viel besser als aus der Position unten auf Augenhöhe mit euch. Ich habe das manchmal, irgendwie checke ich das nicht.
Ja, also ich glaube, vom Sehen her ist es auf jeden Fall schon gut, aber ich glaube, du musst schon, also du willst ja auch als Trainer an der Mannschaft nah dran sein, ja, und sowas. Also ich glaube, das ist vom Sehen her mit Sicherheit 100%, also da siehst du wesentlich besser, aber das ist ja auch nicht richtig.
Das stimmt. Wir reden gleich noch ein bisschen auch über eure Taktik und sonst was und eure ganze Saison, aber was mich natürlich interessiert, weil wir jetzt zwischen den beiden Spielen gegen Rom sind mit unserem Podcast, das Rückspiel steht bevor in Leverkusen gegen AS Rom. Das Hinspiel habt ihr 2-0 gewonnen, nicht zuletzt wegen einer sehr guten Leistung von dir und einem unfassbaren Schuss. Ich glaube, zweimal vorher hast du justiert und probiert und der dritte hat dann gesessen. Nachher gab es sogar, das frage ich mich dann wieder als Fan, nachher gab es großen Lob von Daniele De Rossi, Trainer von AS Rom. Das ist ja jemand, den du früher wahrscheinlich bei FIFA gespielt hast, den du bewundert hast, der einfach einer der Spieler im europäischen Fußball war. Was ist das für ein Gefühl, auch wenn du jetzt so viel erlebt hast in dieser Saison, auch mit deinem Trainer Xabi Alonso, wenn jemand wie Daniele De Rossi einfach so sagt, das ist ein guter Typ?
Ja, ich habe das gar nicht so erst so richtig mitbekommen. Ich habe das dann irgendwann mal so zwischen den Artikeln gelesen, dass De Rossi wohl kurz über mich gesprochen hat. Ich müsste mal den Zusammenhang wissen. Ich glaube, da wurde ich wahrscheinlich zu meinem Tor gefragt.
Du seist ein sehr interessanter Spieler. Das ist eigentlich immer ein Synonym für, den kaufen wir nächstes Jahr, aber das kann er natürlich vergessen.
Glaube ich auch. ja, also es ist schon schön, immer wieder Lob vom gegnerischen Trainer zu bekommen, vor allem wenn man vorher gewonnen hat und vor allem, wenn man vorher auch noch ein Tor gemacht hat. Also das ist schon schön, aber vielleicht sind da auch immer irgendwelche Spielchen dabei, kann man ja auch denken.
Kann auch sein, aber es ist schon ein geiles Gefühl, im Stadio Olimpico so ein Ding da reinzuknallen, oder? Also was geht da in einem vor für eine Euphoriewelle?
Ja, es war schon geil. Also wir haben ja schon zum Glück relativ gut die Stimmung in dem Stadion runterholen können. Weil also anfangs natürlich geht's da ab, da brennt's, da knallt's überall, da ist das schon Hexenkessel. Dann haben sie auch so 15 Minuten gut Druck gemacht, mit dem Kopfball an die Latte auch. Aber alles, was danach war, haben wir das Tempo kontrolliert, dementsprechend auch die Stimmung minimiert aufs Kleinste und ja, dann so eine Tore zwischendurch, also ich glaube schon, dass wir noch ein, zwei mehr machen hätten können, sind natürlich geile Momente, vor allem wenn du dann noch ein bisschen die Fans provozieren kannst.
Ja, weil ich wollte gerade sagen, war sehr viel Feuer drin, auch auf dem Platz, gab Rudelbildung und so. Was ich mich mal frage bei internationalen Spielen, auf welcher Sprache beleidigt man sich dann? Oder ist das völlig egal? Man merkt schon anhand der Stimme, das war Fanculo, ich verstehe zwar nicht, was das heißt, aber das wird nichts Nettes gewesen sein. Oder redet man auf Englisch tatsächlich?
Nee, das ist schon Englisch. Also okay. Es soll ja im besten Fall der andere auch verstehen. Also ich glaube Englisch grundsätzlich, also ja, Südamerikaner tun sich ein bisschen schwer mit Englisch und Franzosen, aber grundsätzlich versteht man eigentlich immer alles auf Englisch.
Als ich klein war, galten so die italienischen Mannschaften ja mal so als die am taktisch versiertesten. Ist Rom auch so, würdest du sagen, die am schwersten zu bespielende Mannschaft gewesen für euch? Vielleicht das Spiel in der Hinrunde gegen Stuttgart war auch sehr taktisch geprägt. Was würdest du sagen, ist Rom so schwer zu bespielen? Wird das gefährlich noch im Rückspiel?
Ich finde, die italienischen Mannschaften, die haben einen ganz eigenen Style vom Fußballspielen. Also ich muss schon sagen, seit De Rossi da ist, spielen sie schon auch attraktiveren Fußball mit Ball. Mhm. Aber trotzdem gibt es dann immer wieder Phasen und das ist schon typisch italienisch, so dieses, wir stehen jetzt einfach mal tiefer und 25 Meter vorm Tor interessiert uns jetzt kein Balldruck und erst wenn es in den 16er geht, wird es gefährlich. Und das sind so Situationen, die kennt man halt allgemein von den Italienern und AS Rom haben da auch viele Spieler, die da auch Erfahrung schon haben, die auch schon ein paar Spiele auf dem Buckel haben, die das natürlich auch vorleben können. Mhm. Das ist schon ein Unterschied gegenüber anderen Mannschaften, also dass sie denn sich viel mehr wohlfühlen, auch wenn es mal jetzt wesentlich tiefer ist.
Mhm. Was auch interessant ist bei Rom, du hast schon gesagt, die spielen jetzt attraktiver, weil De Rossi hat von Mourinho übernommen. Mourinho hat euch ja letzte Saison ja rausgeekelt da im Halbfinale mit Ekelfußball. Jetzt spielen sie richtig mit. Was aber interessant ist, ist, dass da eben so ein junger Trainer sitzt, der irgendwie Bock hat, der selber eine Legende war, wie bei euch auch mit Xabi Alonso. Dann hast du in Como, steigt jetzt in der Serie B, steigt in die Serie A sehr wahrscheinlich auf Fabregas mit Como in die Serie A. Du hast solche Trainer gerade, für die Jungs natürlich auch durchs Feuer gehen, weil sie wissen, die können auch richtig kicken. Ist das, was macht das anders im Trainingsalltag, wenn so ein Trainer dein Trainer ist, so ein Spieler von dieser Qualität?
Ja, ich glaube schon, dass je nachdem, was es für ein Trainer ist, ob er jetzt wie bei uns Xabi gerne auch mitwirkt oder nicht. Ich weiß ja nicht, wie es der De Rossi macht, aber ich glaube schon, dass es ja was ausmacht, wenn du merkst, dass der Trainer dir nicht nur das erzählt, sondern auch im besten Fall halt es erlebt hat und dir auch noch vormachen kann.
Mhm.
Also das sind ja so Sachen, die es ja brutal authentisch auch machen und du sich jeder Spieler dann sagt so, oh ja, der kann es immer noch.
Mhm.
Das ist ja immer
noch. Er macht wirklich so mit bei euch, ne?
Ja, Übung. Also der ist aktiv dabei, immer wieder den ersten Ball reinspielen und ja, und die kommen alle schon gar nicht so verkehrt. Also da hat er nicht viel verlernt. Ja, es ist schon so, du musst dann natürlich irgendwo hoffen oder merken, dass es nicht überhand nimmt, dass er sozusagen zu viel mitmachen will, aber da bremst er sich, glaube ich, schon selber.
Hast du dann nicht aber auch, beziehungsweise liegt da nicht auch eine Gefahr drin, dass man andere Trainer überhaupt nicht mehr ernst nehmen kann, wenn man wirklich so einen Trainer wie Xabi Alonso hatte? Also war die Angst groß, die war ja berechtigt, dass er vielleicht zum FC Bayern gehen könnte?
Na, es wäre auf jeden Fall erstmal ein Schlag gewesen, aber es wäre schon eine Umstellung gewesen, weil du immer wieder, ein neuer Trainer hat meistens auch eine eigene Spielphilosophie und wenn du dann sozusagen das Gefühl hast, ey, hier wächst was zusammen und die Art und Weise, wie wir spielen, ist auf jeden Spieler irgendwo auch übertragen worden und dann kommt ein neuer Trainer und dann wird der eigentlich alles komplett auf links gedreht. Da sind solche Sachen schon entscheidender, glaube ich, dann, wenn du weißt, dass ein Trainer bleibt, weißt du, okay, der Type of Play, der bleibt zumindest ähnlich.
Aber nimm uns mal mit, was macht ihn so aus? Ist er auch ein Menschenfänger oder ist es nur diese Strahlkraft, die er hat? Weil es ist ja, also ganz Deutschland liegt ihm ja irgendwie zu Füßen. Auch Leute, die sich nicht für Fußball interessieren, die sehen den und hören dem irgendwie zu. Das ist, was hat der für eine Aura, für ein Charisma?
Ja, ich finde, er hat was, also er ist auf eine gewisse Art und Weise auch irgendwo ein bisschen schüchtern.
Mhm.
Also er ist jetzt nicht der große Mann, der jetzt gerne viel vor der Kamera steht und gerne sich so vor alles stellt. Aber in den richtigen Momenten schafft er es halt, eine Aura irgendwie zu übertragen, die er als Spieler schon hatte, ohne viel zu gestikulieren und ohne viel rumzuschreien, dass jeder weiß, was verlangt ist. Und ich glaube, das hat er als Spieler schon gemacht, das macht er als Trainer jetzt auch. Und ja, diese Mentalität, in jeder Lage des Spiels gewisse Situationen aufzulösen oder vielleicht mal mit gewissen Situationen umzugehen, die versucht er uns so normal wie möglich zu vermitteln, dass du halt in keiner Situation des Spiels das Gefühl hast, wir schwimmen oder wir verlieren die Kontrolle oder es wird ein wildes Spiel.
Wie greift er dann ein, wenn ihr zum Beispiel jetzt, ihr liegt 0-1 hinten, das ist jetzt selten vorgekommen, oder es steht lange 0-0, gibt er euch das vorher mit oder wird dann eingegriffen? Weil es ist ja wirklich so, obwohl, wie du sagst, dass es bei euch so ist, wir gehen das Spiel erstmal an und dann finden wir die Lösung.
Mhm. Naja, also wir haben ja schon grundsätzlich vor jedem Spiel eine Idee vom Spiel und grundsätzlich hat es bis jetzt auch immer sehr gut gepasst, dass die Idee, die wir haben, auch ja dem Gegner passend ist. Ja, also ich glaube, so in der Halbzeit kann er nicht unbedingt viel einwirken. Vielleicht mal zwischendurch mal bei so kleinen Sachen, wenn es mal passt. Mhm. Da sollte die Mannschaft dann schon das alleine auf dem Platz hinbekommen und die Halbzeitpause ist dann halt nochmal so ein Wink, um für ihn nochmal ein, zwei Situationen vielleicht anzupassen oder auch nicht anzupassen, wenn es passt. Aber da wird er auch schon viel, also da verlangt er auch schon viel von uns, dass wir das auf dem Platz auch selber regeln.
Bei euch funktioniert ja gerade gefühlt alles. Ihr rotiert auch wahnsinnig viel, ohne dass es irgendwie zumindest nach außen dringend nicht großes Murren gibt. Wie lange ist sowas zu halten, sowas durchzuziehen? Weil eure Saison wirkt ja auch ein bisschen wie so ein Projektmanagement. So, wir schaffen das jetzt bis zum Ende, wir holen diesen Titel. Jeder hat seine Rolle im Team, jeder kommt mal rein, aber natürlich seid ihr ja alle auch Ich-AGs als Spieler mit euren Beratern und so, wollt möglichst viel spielen. Wie lange ist so eine Gruppe in der Form zusammenzuhalten, dass man irgendwie jetzt, keine Ahnung, einem Jonas Hofmann sagt, du spielst aber nur dann oder du spielst nur dann 20 Minuten und hier 10 Minuten. Wie lang glaubst du, hält sowas? Oder schafft er das?
Ja, das ist schon nicht so einfach. Also natürlich im Erfolgsfall, so wie es bei uns gerade ist, da zieht ja jeder mit und da ist jeder dabei und da gibt's auch gar keine Probleme und vielleicht mal so ein bisschen, aber dann geht's wieder ums Team. Ich glaube, es wird ja erst richtig, richtig spannend, wenn dann auch Misserfolge dazukommen und die werden irgendwann kommen, in der nächsten Saison. Ja, das wird dann ganz spannend, wie zum einen der Trainer damit umgeht und wie wir als Mannschaft damit umgehen. Also das wird kommen, weil es einfach normal ist. Also wenn es läuft, dann ordnen sich alle natürlich unter. Aber wenn es halt nicht läuft, dann wird es halt häufiger mal das Gespräch geben, häufiger vielleicht mal ein bisschen Rauereien im Training geben, das ist völlig normal, aber ich glaube, dann ist entscheidend, wie geht der Trainer damit um und wie vor allem geht die Mannschaft auch damit um. Und ich habe aktuell das Gefühl, dass wir das auch intern ganz gut regeln würden. Also falls da einer irgendwie quersteigen sollte, dann greifen wir da auch schon ein.
Und mit wir meinst du dich?
Ja, ich bin vielleicht auch einer dabei. Also wir haben, glaube ich, eine ganz gute Gruppe, die dann zur Not mal, je nachdem wie, aber mal eingreifen kann, ob es jetzt nur mal ein kleines Wort ist oder vielleicht mal ein bisschen rauer, aber da habe ich erstmal kein schlechtes Gefühl dabei.
Bist du da jetzt, hast du diese Rolle auch, wenn jetzt die junge Spieler dazukommen, dass du die auch mal so einnordest und so, weil man hört ja sehr viel von älteren Spielern, dass gerade die Jugendlichen, also wenn ich jetzt mit älteren Fußballern, die ich kenne, spreche, dann erzählen die mir, dass die ganz junge Generation echt schon mit so einem, wie nennt man das, mit sehr viel Selbstbewusstsein schon in so eine Gruppe kommt, anders als es früher war. Mhm. Fällt dir das auch manchmal auf und nordest du die dann so ein bisschen ein oder wie hält man die in Schach, die Kids?
Ja, also ich war ja noch damals zu einer Zeit, da war es so ein Halb-Halb-Ding. Also ich habe schon den einen oder anderen von den Älteren habe ich es auch spüren bekommen, so wie man das halt von früher halt immer hört. Ich finde, es ist immer schwierig. Man sollte zum einen die Sachen, die früher vielleicht so ein bisschen härter waren und so, man muss erstmal was zeigen, bevor man überhaupt akzeptiert wird im Verein. Das sollte man, also das ist schon ein bisschen verloren. Ich glaube schon, dass es heutzutage werden die Jungen viel einfacher integriert in so eine Profimannschaft, als es früher war. Ist zum einen gut, zum anderen aber auch nicht. Also ich glaube, da muss man so ein bisschen die Mitte finden. Aber ja, natürlich versucht man irgendwo ein bisschen, je nachdem, wenn man auch merkt, dass der gewillt ist, weiter an sich zu arbeiten und weiter zu lernen, dass man den schon ein bisschen an die Hand nimmt und mal so zwischendurch mal ein paar kleine Tipps gibt. Aber man muss halt auch irgendwo ein bisschen zeigen, dass Profifußball auch nicht einfach nur, hey, alles klar und hab Selbstvertrauen, mach Fehler. Natürlich, Fehler gehören dazu, aber dass man schon merken soll, dass es jetzt hier Männerbereich ist und Profifußball und du musst auch zeigen, dass du hier zurecht bist.
So, danke dir bis hierhin schon mal, Robert. Wir wollen natürlich noch gleich viel mehr erfahren, was euch so ausmacht, Leverkusen ausmacht. Muss auch ins Schwärmen geraten über deine Mitspieler natürlich nach der kurzen Werbung.
Und nun Werbung.
Leute, mir ist was Lustiges aufgefallen, und zwar bei unseren Landsleuten, bei den Deutschen. Und zwar, wenn die im Urlaub sind, im Ausland und Englisch sprechen müssen und dann irgendwie nicht weiter wissen bezüglich Vokabeln, dass sie dann irgendwie immer so das überbrücken, so singend oder so. Ja, mit so komischen Geräuschen. Ich kann das schlecht erklären. Ich mach's mal vor. Und zwar, wir bleiben mal im Bereich Fußball. Da heißt es dann irgendwie so, yes, Germany is good in football, but Netherlands, dann machen die irgendwie immer so. Yes, Inter, very good, but Milan, ist euch das auch schon mal aufgefallen? Ich finde das total lustig. Damit man in solchen Situationen nicht mehr singen muss oder so komische Geräusche von sich geben muss, empfehle ich Bubble. Das ist mein heutiger Werbepartner. Bubble, die Sprachlern-App. Ich bin großer Fan. Gerade jetzt vorm Urlaub, Leute, nochmal was drauf schaffen, damit man irgendwie einen coolen Alltag haben kann im Urlaub. Egal ob in Italien, in Spanien, in England, in Frankreich, wo auch immer ihr Urlaub machen wollt. Mit Bubble habt ihr die preisgekrönte Sprachlern-App mit Sprachkursen für 14 Sprachen an der Hand. Und die Lektionen von Bubble behandeln alltagsrelevante Themen und enthalten kurze, realistische Dialoge direkt aus dem Leben. Das Coole halt, so kann man, wie gesagt, das Gelernte direkt im echten Leben anwenden und muss nicht Spaghetti ist gut, but Pizza Und da kann man sich einfach gezielt auf mögliche Situationen oder Begegnungen auf Reisen eben vorbereiten. Und alle Lerninhalte werden von einem Team aus mehr als 200 Sprachexpertinnen und Experten erstellt. Und die Lektionen dauern circa 10 bis 15 Minuten nur und passen wirklich in jeden Terminkalender. Und ihr könnt eure Aussprache ab Tag 1 mit KI-gestützter Spracherkennungssoftware trainieren. Und ihr könnt aus einer Vielzahl von Lernmethoden wählen. Und so bleibt das Lernen eben abwechslungsreich und effektiv. Und extra für die Hörerinnen und Hörer meines Podcasts mit dem Code TOMMY, T-O-M-M-I, alles groß, zahlt ihr für 6 Monate und erhaltet zusätzlich weitere 6 Monate eures neuen Bubble-Abos geschenkt. Das gilt aber nicht für Bubble Live. Also, ihr zahlt für 6 Monate und lernt ein ganzes Jahr. Der Code ist bis zum 30.06.2024 gültig und einlösen könnt ihr den Code auf bubble.com/audio. Den Link und alle Infos findet ihr auch in den Shownotes.
Und jetzt, liebe Freunde, geht es weiter mit Copa TS.
Aber ihr habt ja einen Spieler bei euch, vor allem der gerade ganz Deutschland verzaubert, Flo Wirtz. Und der wird gerade nicht nur zum Topspieler, sondern er wird natürlich auch zum Prominenten gerade, zum Star. Hat man da so einen pädagogischen, empfindet man da so einen pädagogischen Auftrag, so eine väterliche oder eine große Bruderfunktion, weil ne, da kommen jetzt nicht nur die Medien, da kommen jetzt Autos, da kommen Mädels, da kommt die Kö mit der goldenen Karte in Düsseldorf und so. Sagt man, Junge, fahr mal ein bisschen runter, oder muss man das gar nicht bei ihm, weil der ja auch so sehr familiär gut eingestellt ist eigentlich?
Ja, ich glaube, das muss man bei ihm nicht. Also ich bin auch ein Fan davon, dass man mal auch gewisse Sachen kann man natürlich auch machen, wenn die Leistung passt, und die passt bei ihm auch. Also wenn er jetzt da irgendwie mal, weiß ich nicht, irgendwie ein wildes Auto fahren will, dann soll er das gerne machen. Und solange er aber seine Leistung bringt und sich jetzt auch nicht komplett verändert, aber da mache ich mir bei ihm gar keine Sorgen, weil auch seine Eltern da die gute Hand über ihn drüber haben, das wird da schon nicht passieren bei dem.
Eltern, oder wie man bei The Zone sagt, seine Großeltern.
Ja, ganz, ganz schwierige Sache.
Aber du kannst jetzt gerne mal ins Schwärmen geraten. Was macht diesen Spieler so aus? Wie ist das, mit ihm zusammen zu spielen, ihn vor sich zu haben, wenn er da rumruschiert und rotiert und aufdreht?
Flo hat eine ganz eigene Art, Fußball zu spielen. Also der macht in vielen Situationen, macht er sich gar nicht so den Kopf. Also er bewegt sich in Räumen, wo viele sich überlegen oder viele sich denken, wie kann er jetzt schon wieder so perfekt in dem Raum stehen? Und für ihn ist das aber einfach normal. Also das ist so intuitiv, dass er sich in den Räumen bewegt, dass er sich in allen Räumen richtig bewegt. Und dazu hat er natürlich die technische Fähigkeit, dann hat er noch den Spielwitz dazu, dann kommt aber auch seine unfassbare Mentalität dazu, die einfach für das Alter schon extrem ausgereift ist. Also der will nie verlieren und der ackert auch echt extrem für die Mannschaft. Also was er auch gegen den Ball für Meter macht, das ist schon brutal. Und ich finde, im Gesamtpaket ist Flo einfach ein absoluter Topspieler und einfach unfassbar gut.
Vor allem, ich denke manchmal, wenn ich euch gucke, ihr seid so ein bisschen zusammengestellt wie in so einem Manga, wie bei den Kickers. Du hast so den, du hast mit dir so den Leader, da hast du mit Chaka den Leader als Passmaschine, dann hast du Wirtz, den Zauberer, Boniface und Schick, die einfach alles reinmachen. Grimaldo mit diesem Superschuss, wenn du so willst, das ist, und Tar lässt hinten nicht durch. Da gehst du dann manchmal auch so, oder denkst du manchmal, wenn du Simon Rolfes siehst, was hast du denn hier für eine Bande zusammengestellt? Ist das Glück oder Absicht gewesen, Simon?
Ja, es wird so eine Mischung aus beiden sein. Also ich glaube schon, dass alle Transfers so einschlagen, ist eine gewisse Weise ein bisschen Glück, aber auch nicht. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie Granit und Grimaldo oder Jonas erst seit einem halben Jahr auf dem Schirm haben. Also ich glaube schon, dass es da schon länger auf dem Schirm war. Ja, am Ende ist es halt dann auch einfach entscheidend, wie kriegst du die Charaktere und wie kriegst du die Spielertypen halt auch ins System rein. Und ich glaube, das hat halt alles irgendwo perfekt gepasst. Und insgesamt ist es ein extrem abgerundetes Gesamtbild.
Ich will nochmal aufs System zurückkommen, weil das bei euch ja so spannend ist. Ist es so, dass man sich aus Eitelkeit manchmal ärgert, sich so einem System fügen zu müssen? Oder bietet euer Spielsystem auch noch die Möglichkeit, sich einfach auch komplett zu entfalten? Weißt du, was ich meine?
Ja, das gibt's schon. Also es gibt schon viele Positionen, die auch variabel sind. Also sei es jetzt die Innenverteidigerposition, wenn es jetzt von einem Dreieraufbau, einem Viereraufbau geht oder nicht. Dann gibt's die Stürmerposition, wo es natürlich auch viele Freiheiten auch gibt. Natürlich irgendwo müssen alle Positionen besetzt sein. Ich denke, die rechte Schienenposition, ob es jetzt Jerry Frimpong ist, der sich da frei bewegen kann auf der Linie, Grimaldo, der so ein bisschen sich auch zwischen den Linien bewegen kann. Also da gibt's schon viel Freiraum, außer eigentlich auf der Sechserposition. Und das möchte er eigentlich auch so, dass da die Spieler, die dort auf der Position spielen, das Gerüst sind, dass die Stabilität geben. Und da ist jetzt nicht so viel wildes Positionswechselspiel angesagt, aber ansonsten ist da schon viel Kreativität auch gefragt.
Ich habe irgendwie mal bei dir das Gefühl, das ist jetzt totale Laienmeinung, aber ich habe letztens Deutschland geguckt, war das Frankreich-Spiel? Ich glaube, es war das Frankreich-Spiel, habe ich zum Kumpel gesagt, für Andrich ist das halt auch geil, weil der ja mit Groß neben sich eigentlich gefühlt genau das gleiche spielt wie mit Chaka im Verein. Ist das richtig oder ist es völlig falsch? Weil du, also meine Meinung war, du musst dich so kaum irgendwie umstellen.
Ja, also es ist schon irgendwo ein bisschen ähnlich. Ich glaube schon aber, dass die Art und Weise, wie wir bei Leverkusen spielen, auch einfach vom System her schon mal unterschiedlich ist. Und ich glaube, dass ich eine viel größere Rolle einfach auch im Verein jetzt einfach schon habe, auch über die Zeit, was auch völlig normal ist. Also ich bin jetzt zwar schon 29, aber ich bin jetzt auch erst, habe jetzt auch erst 3 Länderspiele. Also ist jetzt noch nicht so, dass ich da im Mannschaftsrat bin oder irgendwas. Also das sind schon Sachen, die schon ein bisschen anders sind. Aber grundsätzlich natürlich von der Qualität des Spielers neben mir nehmen sie sich jetzt nicht so viel.
Ja, wir müssen auf jeden Fall gleich auch noch über Nationalmannschaften und über Toni sprechen. Wir müssen über eine Sache aber ganz dringend sprechen, die euch einfach nachgesagt wird, beziehungsweise die auch statistisch belegt ist, dass ihr so viele späte Tore schießt. Wahrscheinlich kannst du die Frage schon nicht mehr hören, aber ist das Zufall, ist es Taktik? Woran liegt das, dass ihr so oft in der letzten Minute noch ausgeglichen habt oder gewonnen habt?
Ja, also natürlich irgendwo ein bisschen Spielglück ist auch dabei, brauchen wir nicht drum herum reden, aber ich finde, das große Plus bei uns ist einfach zum einen, dass wir überhaupt nicht das Gefühl versprühen auf dem Platz, oh scheiße, heute wird's nix. Das ist brutal bei uns. Natürlich dem resultiert auch, dass wir es jetzt schon das eine oder andere Mal gemacht haben.
Man glaubt dann einfach dran irgendwann, ne?
Genau, du hast dann das Gefühl auch irgendwann, dass die Gegner, auch desto länger die Zeit geht, auch nervöser irgendwie werden. Und du wirst irgendwie nicht nervöser, sondern bist irgendwie viel ruhiger. Und ich glaube auch, dazu kommt es noch, dass wir auch nicht unsere Spielidee verlieren. Also wir hatten jetzt noch kein Spiel, wo wir dann irgendwann ab der 80. Wo es irgendwie 1-0 stand oder 2-0 stand, angefangen haben, von der Mittellinie die Bälle einfach nur vorne in den 16er reinzuprügeln und dann mal schauen, was geht. Also selbst in der 90., 92. Spielen wir immer noch unser Spiel. Und ich glaube, dass das schon irgendwo so drangvoll ist und wir auch immer wieder in irgendwelche Flankensituationen kommen, zweite Bälle, kurze, enge Pässe in den 16er, wo es immer wieder gefährlich wird, Abschlüsse. Ja, das ist einfach eine Mischung aus, klar, Spielglück gehört dazu, aber auch diese Kontrolle über das Spiel nie zu verlieren und immer wieder auch weiterzuspielen und ein neuer Angriff und wieder ein Angriff und dass das einfach ja auch zermürbt den Gegner. Also das gehört auch noch dazu.
Aber sagen dann auch Gegner manchmal nach dem Abpfiff, wenn man dann diesen nicht Trash-Talk, sondern freundschaftlichen Talk hat, so ey, keine Ahnung, also wie ihr das hier gerade wieder spielt. Also ich hatte ja Felix Klaus von Düsseldorf mal hier zu Gast, gegen den ihr im Pokal gespielt habt. Und er meinte auch, es ist einfach absurd, gegen euch zu spielen, sinngemäß, weil das, du läufst einfach nur hinterher und du weißt gar nicht, weil wir haben doch alles einstudiert und jetzt klappt es trotzdem nicht. Die schaffen trotzdem irgendeine Lösung und du weißt gar nicht, was genau gerade passiert. Kriegst du manchmal so anerkennende Worte nach Abpfiff?
Weniger, aber es ist jetzt schon auch ein, zwei Mal passiert. Also, dass man dann irgendwie gehört, so, Mann, habt ihr es jetzt schon wieder gemacht oder wir hätten es jetzt sein können und so. Ja, ist natürlich immer diese eigene Challenge, dass wir halt natürlich auch sagen wollen, ey, ihr seid nicht die Ersten, die es jetzt geschafft haben, ne?
Ja, ja. Du spielst neben Granit Xhaka vor allem im Mittelfeld und wenn man Medienberichterstattung verfolgt, heißt es immer, der war ein ganz wichtiger Transfer für den Siegeswillen, um auch ein bisschen dieses Vizekusen-Loser-Image loszuwerden, weil er kommt von Arsenal London, ist zwar letzte Saison Zweiter geworden, aber trotzdem bringt er ja etwas mit, diesen Siegeswillen mit dir zusammen dann auch im Zentrum. Was macht Granit so aus? Ist das Populismus, wenn man sagt, der bringt einfach diesen Siegeswillen mit oder ist das wirklich ein Faktor?
Nee, das ist Fakt. Also er hat eine Autorität, die schon sehr, sehr gut ist. Schon nach kurzer Zeit hast du gemerkt, dass er das auf ein anderes Level hier heben will bei uns in der Mannschaft. Was ganz entscheidend aber auch einfach ist, so dieses nie aufgeben, nie aufhören und Selbstbewusstsein auszustrahlen. Und ich glaube, dass er ein sehr, sehr wichtiger Typ dafür gewesen, der Mannschaft auch eine gewisse Sicherheit zu geben, aber auch voranzugehen und zu zeigen, Männer, wenn wir hier Gas geben und wenn wir was erreichen wollen und wenn wir vorangehen, dann ist das möglich. Man muss es halt nur zeigen und ich glaube, er ist da, was da sein Auftreten angeht, schon sehr, sehr gut.
Ich dachte vor der Saison wirklich, Granit Xhaka, dieses Alpha-Tier, dann und Robert Andrich, der don't get me wrong, voll tätowierte Wikinger, die nebeneinander, das kann richtig knallen, das kann auch richtig, die können richtig aneinander rasseln. Wie habt ihr das menschlich geschafft, dass ihr euch versteht?
Ja, wir haben es geschafft. Wir haben einfach ganz normal uns verhalten im Training. Dann merkst du ja relativ schnell so, okay, ist das jetzt einer, mit dem ich jetzt nur reden muss, wenn's nötig ist, oder habe ich jetzt auch zwischenmenschlich oder zwischen den Spielen oder zwischen den Einheiten habe ich was mit ihm zu tun, und das haben wir einfach gemerkt, dass das auch bei uns passt. Natürlich ist es dann irgendwo so, wenn du dann als Spieler natürlich auch weißt, okay, jetzt wurde Granit verpflichtet, ich hatte selber noch ein bisschen mit meiner Verletzung zu tun, dass du da erstmal so ein bisschen hinten dran bist. Ist aber normales Fußballgeschäft, und dann bin ich aber auch nicht der Typ, der dann einfach künstlich mit ihm nicht gut ist, weil er dieselbe Position spielt. Also es ist eigentlich völliger Quatsch. Also wir wissen, dass wir irgendwo Konkurrenten sind, aber trotzdem ist ja der Erfolg der Mannschaft steht ja im Vordergrund, und wir unterhalten uns beide immer sehr, sehr viel über Fußball, über die Situation, wie können wir vielleicht manche Situationen besser lösen, auch wenn der eine jetzt vielleicht nicht in der Startelf steht. Da haben wir eigentlich nie so ein Problem gehabt, dass es irgendwie heißt, so ja, Alpha-Tier gegen Alpha-Tier.
Hast du eigentlich manchmal nach dieser Saison oder während der Saison Sorge, dass es jetzt so das Karriere-Highlight war?
Ja, schon irgendwo. Also wenn wir jetzt hoffentlich noch zwei Finals spielen, ich sag's jetzt mal so, und dann eventuell die EM noch spielen zu dürfen, sind es ja schon, also Extreme in dem Jahr, die hier passieren, dass man wahrscheinlich dann erstmal damit klarkommen muss, wenn jetzt erstmal Ruhe ist. Und das, ja, ich hoffe nicht, dass es die letzten Highlights gewesen sind, aber es ist natürlich ja nicht weit hergeholt, wenn man sagt, so, also so eine Saison, glaube ich, eher schwer nächstes Jahr nochmal.
Das ist, als Sportler stelle ich mir das wirklich hart vor. Also du hast ja gefühlt alles erreicht, weil ihr tretet dann in der Champions League an und empfangt in der Bayer Arena dann halt nochmal die nochmal größeren. Dann kriegt ihr halt endlich mal Gegner. Aber ja, ich stelle es mir wirklich brutal schwer vor, wenn du jetzt wirklich alles holst. Und du hast ja hoffentlich einen sehr kurzen Urlaub nur, wenn die EM lang geht. Kannst du das mal verarbeiten, diese Saison? Boah,
ist das. Ja, das wird wahrscheinlich auch da erst alles zum Vorschein kommen, was dieses ganze Jahr oder die ganze Saison passiert ist, wenn man dann wirklich mal so nach einer Woche komplett runtergekommen ist.
Mhm. Kommen wir mal zu dir persönlich. Wir müssen mal ein bisschen in der Zeit zurückdrehen. Du kommst ja aus Potsdam, hast bei Hertha angefangen, kamst dann über Dynamo und Heidenheim in die erste Liga mit Union, bis es irgendwann dann unters Bayerkreuz ging. Jetzt spielst du gegen zwei Ex-Vereine in dieser Saison, ne? Also Union und Heidenheim. Verfolgst du die Vereine auch noch so ein bisschen als leichter Fan oder ist das einfach nur noch Konkurrenz?
Nee, also die Spiele schaut man schon nochmal besonderer an. Also wenn es passt, dann schaue ich mir von beiden Mannschaften die Spiele an. Und da ist man schon noch Fan, was glaube ich auch völlig normal ist, wenn man vor allem im Guten auseinandergegangen ist. Also die Spiele schaue ich schon noch ein bisschen spezieller.
Bist du eigentlich Fan von einem Verein? Also angefangen hast du ja bei Hertha, hast dann aber vor allem gespielt bei Union. Wie läuft das in deinem Herzen dann ab in Berlin?
Nee, also richtiger Fan bin ich nicht. Also klar, früher war ich ein typischer kleiner Junge, der Bayern-Fan war. Mhm. Dann war ich natürlich Hertha-Fan, weil ich, glaube ich, 11 Jahre dann bei Hertha gespielt habe und dann bist du normal der Fan der Mannschaft und willst dann mal in dem großen Stadion spielen und dann bist du dafür Fan und danach gab es keinen richtigen Verein, wo man eigentlich Fan ist. Also wenn du dann selber in den Regionen bist, dann hast du gar keinen richtigen, also ich habe keinen richtigen, bin kein richtiger Fan.
Was ist dann das aber für ein Gefühl, wenn man durch die Republik reist, um zu spielen und du siehst dann, ach, jetzt haben wir uns wieder 2000 begleitet oder so und so viel nach Rom. Kann man das in dem Moment eigentlich nachempfinden oder denkst du manchmal, ich würde jetzt gerne mal wissen, wie die sich gerade fühlen, dass die diese Reise auf sich nehmen, auf eigene Kosten? Also hat man, weißt du, was ich meine?
Ja, also ich würde es gerne mal miterleben, so eine Reise als Fan. Also dass man sagt, so, hey, wir fahren jetzt los oder also mit dem Bus oder wir fliegen jetzt hin und auf der Fahrt geht's schon los und im Stadion dann anfeuern und das würde ich gerne mal miterleben. Vielleicht passt es irgendwann mal, aber es ist schon so, es ist schon, glaube ich, nicht ohne für den Fan. Also einfach nur jetzt, ja, wir fahren jetzt mal dahin und dann singen wir ein bisschen und dann feiern wir. Und das glaube ich schon, da steckt, glaube ich, schon ein bisschen mehr dahinter. Also es ist immer wieder geil, vor allem was man bei uns gerade sieht, was da für eine Euphorie jetzt schon seit letzter Saison Europa League haben wir ja so ein bisschen, ja. Also da haben wir ja schon ein paar geile Spiele gehabt und da war die Euphorie, kam dann auch hoch und die ganze Saison, also was vor allem halt klar zu Hause bei uns in der Arena, aber auch auswärts von Bayer Leverkusen kommt, ist schon echt brutal geil und es freut einen auch zu sehen, was da gerade auch einfach wächst. Also wenn ich höre, wie viele Mitglieder jetzt noch dazugekommen sind, jetzt in so kurzer Zeit, das macht einen irgendwo stolz und dass man Teil davon ist, ja, hoffentlich, dass du einer von dem bist, weshalb du Mitglied jetzt bei dem Verein werden willst.
Ist es eigentlich ein Vorteil, dass ihr bei einer relativ kleinen Stadt spielt, in der die meisten der Spieler ja auch nicht wohnen, sondern ihr wohnt ja drumherum, entweder in Düsseldorf oder in Köln oder so. Düsseldorf schätze ich mal vor allem. Hat das auch einen Vorteil, rein medial, dass ihr da ganz ruhig oder viel ruhiger arbeiten könnt, als jetzt zum Beispiel FC-Spieler oder Dortmund-Spieler?
Ja, auf jeden Fall.
Oder Bayern vor allem?
Nee, also ich glaube, das ist auch ein Riesenplus. Also auch jetzt, wo es noch nicht klar war, dass wir Meister wurden, wurde ja immer relativ viel geschrieben, aber es war immer noch relativ ruhig. Also es war jetzt auch nicht so, dass wir 100 Kameraleute beim Training hatten und also das ist schon auch ein Riesenplus bei uns. Also was das Mediale angeht, ist bei uns sehr, sehr ruhig und perfekt dafür eigentlich.
Kommen wir nochmal zurück, jetzt sind wir ein bisschen abgebogen. Heidenheim, Stichwort, finde ich ganz spannend. Die wurden als Absteiger Nummer 1 gehandelt, noch hinter Darmstadt. Und jetzt haben wir gesehen, was sie für eine Runde gespielt haben mit Frank Schmidt. Du warst damals Spieler unter ihm. War das schon so abzusehen? Hättest du dir das im Traum vorstellen können, dass das mal mit dem Club passiert?
Ja, also es war schon so, dass sie viele Jahre auch immer knapp dran waren. Also ich glaube, was sind sie gewesen? Ich glaube, zweimal Vierter, einmal Relegation verloren, irgendwie sowas. Also es war schon sehr, sehr eng. Von daher haben sie sich am Ende auch einfach verdient gehabt, dass sie es dann irgendwann packen. Und dann war ich mir relativ sicher, dass sie es auf jeden Fall ein Jahr sicher schaffen werden, weil einfach die Art und Weise und die Mentalität und einfach dieser Stolz, dann in der Bundesliga spielen zu dürfen, war mir klar, dass die alles auf den Platz lassen werden und mit der Art und Weise, wie der Verein einfach spielt, auch gute Möglichkeiten dazu haben. Und dann haben sie natürlich auch noch ein, zwei ganz gute Spieler verpflichtet, die auch gut eingeschlagen haben und dementsprechend absolut verdient die Klasse gehalten haben.
Ist auch echt, aber trotzdem so ein richtiger, im besten Sinne Dorfverein, ne? Heidenheim. Also wie ist da die Anlage? Wie ist das da vor Ort im Vergleich zu den anderen Clubs?
Ja, also ich bin immer ein Fan davon, wenn man alles am Stadion hat und das ist da auf jeden Fall auch. Also du ziehst dich im Stadion um. Jetzt habe ich letztens gesehen, haben sie die Kabinen neu gemacht, seitdem ich da war, auch sehr, sehr schön. Die Trainingsplätze sind auch alle da. Das ist für mich persönlich immer ganz cool, dass du alles beieinander hast und im Grunde genommen brauchst du ja einfach auch nicht mehr. Also von daher, es ist jetzt nicht das Größte und Schickste und weiß ich was alles, aber du hast genau alles da, um gut zu arbeiten.
Bisschen wie Fulham, Craven Cottage. Ich weiß nicht, ob du die Kabine schon mal gesehen hast. Gespielt hast du da wahrscheinlich noch nicht. Das ist ganz, ganz, da sitzt du Knie an Knie mit deinem Gegenüber, wenn du da Gastmannschaft bist. Du bist ja, ich habe diesen Weg einmal skizziert, deinen Weg. Du bist relativ spät auf Top-Niveau angekommen, ne? Jetzt mit 29, also davor ja auch schon, aber jetzt bist du 29. Ist das so ein neuer Trend, dass wir so diesem ganzen Jugendwahn nicht mehr so verfallen sollten oder bist du dann eine spezielle Person? Oder ist 29 das neue 25, weil wir eh alle älter werden? Das kann natürlich auch sein.
Ja, also früher hieß es ja immer so, ja, das beste Fußballalter ist irgendwie so 27, 28 und da habe ich gedacht so, ja nee, also bestimmt vorher, also wenn man da viel frischer noch ist und sowas. Aber ich glaube schon, dass man irgendwo, wenn man jetzt gewisse Situationen erlebt hat oder Erfahrungen einfach gesammelt hat, dass du dann in der Phase, dass es schon Sinn macht, dass du da deine Blüte hast, weil vorher hast du vielleicht noch nicht alles erlebt. Klar, bei mir in dem Fall habe ich vielleicht in Anführungsstrichen 4, 5 Jahre verplempert, hätte vielleicht auch früher passieren können, aber ist jetzt so. Ja, aber ich glaube schon, dass es auch früher schon geht und früher schon Erfahrungen sammeln kannst, aber ich glaube, ich bin da schon nochmal ein spezielles Beispiel.
Jetzt müssen wir natürlich aber den ganz großen Sprung einmal wagen von Heidenheim zur Nationalmannschaft. Und ich will natürlich wissen, wie ist das, wenn der Nationaltrainer anruft und einen zur Nationalmannschaft beruft? Wo ist man da? Wie reagiert man? Das alles nach der kurzen Werbung.
Und nun Werbung.
Leute, fandet ihr den Frühling wettertechnisch nicht auch total merkwürdig bislang? Wettertechnisch, auch übrigens gutes Wort, sehr deutsch. Wettertechnisch. Wie sind das so sonnentechnisch bei euch im Urlaub? Herrlich, egal. Fandet ihr denn nicht auch wahnsinnig merkwürdig den Frühling bislang? Es war mal kalt, mal warm und ich komme da immer ganz durcheinander, was Schlaf angeht, aber auch was Ernährung angeht, weil ich habe bei warmen Temperaturen einen ganz anderen Appetit auf andere Dinge, als wenn es kalt ist. Und da setzt mein heutiger Werbepartner sehr gut an. HelloFresh heißen die. Ich bin großer Fan, weil HelloFresh richtet sich an alle Leute, die irgendwie gerne kochen, aber sich aber auch nicht immer so Gedanken machen wollen, was jetzt gekocht werden soll. Und bei HelloFresh gibt es jede Woche über 40 abwechslungsreiche Rezepte. Also ihr müsst jetzt nicht jede Woche 40 Sachen essen, aber ihr könnt aus 40 verschiedenen auswählen. Und das ist ganz, ganz fantastisch. Das ist für jeden Geschmack was dabei. Da ist mal ein Salat mit Chicken dabei in Buttermilchdressing. Da ist ein Kräuterschnitzel mit Spargel dabei, mit noch ganz vielen Beilagen. Eine vegane Gemüsepfanne mit Fenchel und Kokosreis. Was ihr wollt. Lasst eurer Kreativität in der Auswahl einfach komplett freien Lauf. Und das Coole ist, wie gesagt, ohne Planungs- und Einkaufsstress, weil da sind Rezeptkarten dabei und auf denen steht, wie man die Gerichte ganz einfach und schnell zubereiten kann. Das kann wirklich jede und jeder. Lasst es euch von mir sagen, wenn ich das hinkriege, dann kriegt ihr das auch hin. Und mit der Kochbox von HelloFresh erlebt ihr eben täglich eine kulinarische Reise durch die Welt von vertrauten Klassikern bis zu kreativen Neuinterpretationen. Wirklich sehr zu empfehlen. Und extra für die Hörerinnen und Hörer mit dem Code COPPATS, alles groß geschrieben, COPPATS zusammen und groß, spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Franken. Einen kostenlosen Versand für die erste Box gibt es auch und der Code ist für neue und ehemalige Kundinnen und Kunden. Und weil es so lecker ist, spreche ich natürlich den letzten Satz als Rainer Kallmund. Das ist egal, ob in Leverkusen oder hier oder wo ihr gerade diesen Podcast und diese Werbung hört. Alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr in den lecker Shownotes, so aus dem Haus, Ende aus Nikolaus. Jetzt geht es weiter mit COPPATS.
Und jetzt, liebe Freunde, geht es weiter mit COPPATS.
Wie ist das, wenn der Nationaltrainer anruft? Ich will jetzt nicht wissen, was für ein Gefühl ist, sondern wo warst du da, als er dich vom Österreich war dein erstes Spiel, oder?
Genau, Österreich war mein erstes Spiel.
Ja.
Und ich war aber vorher.
Für den ganzen Lehrgang wurdest du ja schon
mal.
Ne?
Ich war vorher schon mal eingeladen, genau. Das war dann damals die Amerika-Reise, da war ich das erste Mal eingeladen.
Ah, ja, genau. Was ist das für ein. Wo warst du, als er angerufen hat?
Ich war in Molde.
Natürlich.
Also er hatte mich natürlich ja. In Molde, da bin ich jeden zweiten Donnerstag. Da haben wir abends dann gegen Molde gespielt, Europa League. Ja. Und ich glaube, die Nominierungen waren dann immer freitags und Donnerstag haben wir gespielt und normalerweise wird man immer einen Tag vor der Nominierung, bevor es offiziell wird, kriegst du gesagt, ob du dabei bist oder nicht. Und dann hat er mich versucht anzurufen, bin ich aber nicht rangegangen, weil ich glaube ich eine Besprechung hatte oder irgend sowas. Und beim zweiten Mal bin ich dann rangegangen, dann saß ich im Zimmer und dann hat er gesagt, Julian Nagelsmann, und dann ahnst du schon mal so ein bisschen was. Also hätte es ja sein können, dass er sagt so...
Ja.
Was?
Ist unterdrückte Nummer? Oder steht
es war tatsächlich die Nummer und ich hatte sie nicht eingespeichert.
Ja, da will ich nicht rangehen.
Ja, dann ist so eigentlich, was sagt er dir jetzt, dass du dabei bist? Oder er sagt dir, ja, du bist gerade echt auf einem guten Weg, wir haben dich auf dem Schirm. Also es gibt dann nur die zwei Sachen.
Ja.
Und da hat er halt gesagt, so ich weiß, du hast heute ein Spiel, deswegen mache ich kurz, bis beim nächsten Mal dabei. Und dann ist natürlich so.
Aber jubelt man dann schon, während der Trainer dran ist, oder will man dann eher cool bleiben und schreit einmal laut, nachdem er aufgelegt hat? Das würde ich machen.
Ja, es ist schon so, dass du, also es ist schon faszinierend, wie man bei einem normalen Anruf in Anführungsstrichen dann irgendwie so der Puls auf einmal hochgeht.
Ja, man steht also sofort auf, ne, bei solchen Anrufen.
Ich bin sowieso so ein Telefonierer, der rumlaufen muss. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass du dann so auf einmal hast du das Gefühl, du musst anders reden oder du bist ja ein erwachsener Mann, aber irgendwie wirst du dann so zu so einem kleinen Jungen. Das ist ganz komisch. Ich bin sowieso so, ich brauche so diesen direkten Kontakt, da bin ich eh lockerer als am Telefon. Aber das war schon ein krasser Moment.
Aber ist das nicht herrlich, dass die Nationalmannschaft sowas auch auslöst? Du hast schon gesagt, du bist ein erwachsener Mann, ihr verdient gut, Schäfchen sind im Trockenen. Trotzdem ist da noch irgendwie sowas, was einfach nur Leidenschaft auslöst und nur Prestige und gar nicht so jetzt irgendwie monetär bemessen wird, sondern einfach, man will das. Aber was ist dieses Phänomen Nationalmannschaft?
Ja, also ich finde, und das ist leider so ein bisschen wahrscheinlich die letzten Jahre unser Problem gewesen, dass man zu viel das Gefühl hatte, dass nicht jeder alles auf den Platz lässt und für das Land sich zerreißen will. Ich glaube schon, dass ich nochmal ein spezielles Beispiel bin, weil ich jetzt einfach erst spät erfahren durfte, dabei zu sein und gewisse andere Phasen auch miterlebt habe. Von daher weiß ich auch, wie es schlecht laufen kann oder wie es schlechter laufen kann. Und dementsprechend gehst du auch ganz anders mit solchen Situationen um, wie jemand, der jetzt, keine Ahnung, mit 20 schon 150 Bundesligaspiele hat. Ist aber auch völlig normal. Also da mache ich überhaupt gar keinen Vorwurf, weil es einfach menschlich ist. Aber dementsprechend ist es für mich einfach so heftig besonders und deswegen genieße ich das und versuche mich da auch jederzeit immer einfach reinzuwerfen.
Das Geile ist aber, dass sich das auch irgendwie transportiert, eure Gefühle dazu. Also, weil da gibt es ja noch andere Spieler, zum Beispiel Füllkrug, der kam ja auch spät dazu zur Nationalmannschaft und du merkst auch, dass das für den, also für, ne, genau wie du gesagt hast, für den Musiala und Co. ist das auch was Besonderes, aber für euch ist das so wie so ein später Traum, der irgendwie nochmal so in Erfüllung geht. Und ich finde, das transportiert sich. Das sieht man irgendwie, es klingt sehr esoterisch, aber am Blick, an den Interviews, an irgendwie, dass ihr das halt nicht als gegeben annehmt, da jetzt den Adler auf der Brust tragen zu dürfen. Und das ist, glaube ich, für Fans auch ganz, ganz wichtig, solche Spieler im Team zu haben.
Ja, ich glaube schon. Also ich finde immer, dass es wichtig ist, dass es nicht aufgesetzt ist. Also, also ich will mich jetzt für niemanden verstellen. Also klar muss man vielleicht in gewissen Situationen sich anders äußern, als man es vielleicht machen würde. Aber im Grunde genommen, sich jetzt nicht zu verstellen und um unbedingt ein Typ sein zu wollen oder um unbedingt irgendwas jetzt zu sagen, was vielleicht jetzt die meisten Fans feiern, aber grundsätzlich schon einfach selbst, also ich zu sein. Also.
Und dann bist du plötzlich dabei und spielst die USA-Reise und danach ist bist du noch dabei bei dem Türkei-Österreich-Lehrgang, der ein bisschen in die Binsen ging, spielerisch und auch was die Ausbeute angeht. Und dann sagt plötzlich Toni Kroos, ich komme zurück. Ist dann da so als Robert Andrich die große Freude da, geil, Toni Kroos mit dem Team, oder denkst du, fuck, jetzt könnte mein Platz wackeln, weil der wird ja spielen, machen wir uns nichts vor.
Ja, also im Grunde genommen bewege ich mich ja in der Situation, dass ich hoffe und froh bin, wenn ich dabei bin. Mhm. Aber trotzdem ist es ja schon so, dass wenn jetzt Toni Kroos sagt, er ist dabei oder gesagt hat, er ist dabei, dass es sozusagen ja ein Spieler mehr auf der Position ist. Und die Position ist sowieso jetzt nicht so verkehrt besetzt, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Von daher ist es der erste Gedanke schon erstmal, ja, es ist ein Spieler mehr auf der Position, aber ich versuche einfach weiterhin einfach in dem Boot zu bleiben und einfach in dieser Gruppe, wo man jetzt auch wirklich das Gefühl hat, jetzt auch die zwei Spiele, dass da was zusammenwachsen kann und vielleicht auch schon ein bisschen ist, dass man da einfach in diesem Boot zusammen einfach jetzt erstmal weitergeht. Und das ist manchmal auch entscheidender als einzelne Spieler, dass dieses Gesamtkonstrukt passt.
Mhm. Diese Idee vom Trainer Kroos zurückzuholen birgt ja auch so ein bisschen Zündstoff, weil das muss er sicherlich, also Toni selber ja auch kommunikativ irgendwie geregelt haben, weil wenn er dann zum Lehrgang kommt, kann es ja auch so bei euch diese Gefühle auslösen im zentralen Mittelfeld. Jetzt kommt der arrogante Madrilene und glaubt hier, er darf jetzt die ganze Zeit spielen. Also wie kriegt man das hin? Wie hat er das hingekriegt, dass ihr da trotzdem irgendwie eine Einheit bleibt? Weil das ist ja, jetzt kommt der Sonnenkönig aus Madrid und sagt, ja, ich spiele nochmal. Ja, aber dann biete dich erstmal an im Training, weißt du? Also fand ich ganz schwierig.
Ja, also es ist ja schon so, dass du natürlich weißt, jeder Spieler weiß, wenn Toni Kroos zurückkommt und vor allem auch mit der Leistung, die er bringt, dann spielt er ja sowieso. Also da brauchen wir ja nicht drum herum reden. Und das Wichtige ist einfach, und da ist Toni absolut gar nicht der Typ, dass er sich irgendwie über irgendjemanden stellt und jetzt so tut, so, ja, okay, ihr müsst jetzt ein bisschen nach meiner Nase tanzen und ich mache jetzt hier alles und ihr arbeitet mir zu. So ist es ja nicht. Also wenn das der Fall wäre, dann wäre der Trainer wahrscheinlich auch schon dazwischen gegrätscht, aber da brauchen wir uns bei Toni gar keine Sorgen machen. Also der ist ein ganz normales Teil der Mannschaft und hat aber einfach diese angeborene, vielleicht antrainierte Mentalität und Überzeugung und Aura auch, halt einfach erfolgreich zu sein.
Im Mainstream wurde immer so ein bisschen gesagt, der Andrich, das ist einer, der kann dann um Toni Kroos herumspielen und hinter ihm, weil dann wurde dann immer gesagt, der ist so eine Art Bulldogge, so ein Bulldozer, der da alles wegräumt. Das wurde dir ja überhaupt nicht gerecht und das hat der Mainstream dann ja spätestens gesehen beim Frankreich-Spiel, dass du ja einfach auch ein sehr filigraner Fußballer bist mit einem guten Auge und einem sehr, sehr schönen Fußballspiel auch. Hat dich das manchmal so ein bisschen verletzt, dass manchmal links und rechts Leute dachten, ach ja, Vollbart, tätowiert, die sehen mich einfach nur als so einen neuen Jens Jeremies?
Nee, also verletzt eigentlich nicht. Also ich habe häufig drüber gelacht, weil in früherer Zeit häufiger mal der Fall war, dass ich gefühlt nur der Klopper war und nichts konnte. Und dann habe ich mir immer einen Spaß draus gemacht und dachte mir so, ja, alles klar, also ich kann keinen geraden Pass spielen, aber über die Linie grätschen kann ich gut. Das habe ich eigentlich eher so ein bisschen als Spaß genommen, weil mir wichtig war, dass die entscheidenden Leute in meinem Engkreis oder die Trainer, mit denen man sich dann unterhält, sozusagen wissen, was ich kann. Und von daher war das eigentlich nie ein großes Thema für mich. Also umso schöner natürlich dann, wenn man dann ab und zu mal hört, so ja, kann vielleicht doch ein bisschen kicken.
Und vor allem, was du jetzt ja auch mitbekommen hast, ist dieser Hype, der plötzlich entstanden ist, in ganz kurzer Zeit, also wirklich ja durch diese, ich würde so, es gab so vier Gründe. Einmal die beiden Spiele, Frankreich-Holland. Dazu dieses sehr gut angenommene, diese Marketingkampagne mit diesem pinken Trikot und sonst was, alles gut funktioniert. Dann dieses Major Tom-Lied. Alles zusammen hat irgendwie so einen Hype kreiert, der drei Monate vorher überhaupt nicht auszudenken war.
Ja.
Wie habt ihr das wahrgenommen und findest du es nicht manchmal ein bisschen absurd, wie schnelllebig euer Geschäft ist, dass plötzlich ist man Heilsbringer und alles ist geil? Weil da will man ja manchmal wahrscheinlich auch ein bisschen auf die Bremse treten und sagen, Leute, wenn wir jetzt gegen Ukraine und Griechenland jetzt wieder nicht gewinnen, dann ist alles wieder scheiße oder wie?
Ja, das war schon nicht so einfach. Also es stand ja, also die Medien waren ja Wahnsinn, glaube ich, nach dem Türkei- und Österreich-Spiel zu Recht aber auch.
Mhm.
Und da war man erst so ein bisschen bange, was passiert jetzt sozusagen in der Zeit bis zum nächsten Spiel, weil 3 Monate hätte ja gefühlt sein können. Ja, 3 Monate gibt's jetzt jede Woche Vollgas von der Presse und alles ist scheiße und was soll das werden, war teilweise auch so. Und diese Aufbruchsstimmung, die wir dann durchs Frankreich-Spiel geschafft haben, natürlich resultierend aus dem Tor am Anfang, was uns gut getan hat, aber auch einfach die Art und Weise, wie wir gespielt haben. Das war Wahnsinn, wie schnell das ging. Also das war ja nach dem Frankreich-Spiel schon so gefühlt, 50% haben gesagt, so ja, wir werden Europameister.
Mhm.
Und aber das Wichtige war, dass wir in der Truppe dann, also wir wollten zeigen, dass es anders geht. Und auch irgendwo halt die Fans wieder mitnehmen. Aber wichtig war natürlich auch dann, dass du 3 Tage später gegen Holland oder 4 Tage später gegen Holland zumindest die das gleiche Gesicht zeigst. Also es muss jetzt nicht heißen, dass du dann auch wieder gewinnst gegen Holland, aber dass du einfach dann vor allem zu Hause in Frankfurt einfach zeigst, es war keine Eintagsfliege und man muss jetzt nicht vielleicht fußballerisch so brillieren, wie man es gegen Frankreich gemacht hat, aber zumindest muss die Art und Weise passen des Fußballs. Und das war brutal wichtig, dass wir das dann da gezeigt haben, dass es gegen den anderen Gegner, die haben sich dann ein bisschen besser auf uns eingestellt und war ein ganz anderes Spiel als gegen Frankreich, dass man da dann gesehen hat, dass die Mannschaft ja einfach gewillt ist, den Schritt weiter zu gehen und einfach ja das weiterzumachen. Und das ist schon nicht so einfach, dass man die Euphorie, die da gekommen ist, nicht falsch einordnet. Aber da mache ich mir zum Glück nicht so die Sorgen bei uns.
Zumal man ja auch weiß, dass es in die andere Richtung genauso wieder gehen kann. Ne? Social Media befeuert das Ganze ja dann ja nochmal. Das ist ja auch absurd aktuell, wie also ich finde es gerade im Fußball fast noch krasser als in der Politik, wie da der Stab über Leute gebrochen wird nach einem 90-Minuten-Spiel. Aber auch im umgekehrten Fall, Schlotterbeck mit dem Pass auf Füllkrug gegen Paris oder die Flanke und sofort, der muss auf jeden Fall mit. Dann macht er davor irgendwo einen Fehler. Schlotterbeck auf gar keinen Fall darf der. Und das finde ich gerade ganz schlimm. Also liest du Kommentare eigentlich oder versuchst du das auszublenden?
Ab und zu, also wenig.
Mhm.
Ich habe das Glück, dass ich da mir nicht so viel draus mache.
Okay.
Natürlich das Alter auch ein bisschen geschuldet. Aber ich glaube, für einen jungen Spieler ist es teilweise gar nicht so einfach. Also da muss man schon abgehärtet werden, aber es gehört leider dazu. Aber es ist wirklich Wahnsinn, wie schnell das teilweise hoch und runter geht. Also das ist eigentlich traurig.
Mhm. Ja, finde ich auch. Mal kurz zur EM. Es ist nicht mehr lang. Dann wird in München angepfiffen, Heimspiel gegen Schottland. Es ist wahrscheinlich ein sonniger Junitag. Die Schotten haben den Viktualienmarkt eingenommen. Alle sind bierselig. Das ganze Land ist euphorisch. Geht da bei dir langsam auch so dieses Kribbeln los? Weil du hast ja, wie alt warst du 2006 beim Sommermärchen?
12,
also 7. Klasse so circa. 6., 7. Klasse. Hast das natürlich dann komplett miterlebt. Jetzt bist du Teil des Ganzen. Erinnert man sich dann manchmal an den jungen Robert, der da die Spiele geguckt hat von Cleansys und Yogis Truppe?
Ja, klar, so ein bisschen schaut man schon oder erinnert man sich schon daran. Also, weil es ja auch in gewisser Weise ein paar Parallelen sind, dass du halt einfach im eigenen Land ein Turnier spielst. Klar, wenn man daran denkt, kribbelt's schon, aber wie vorhin schon gesagt, so dieses. Man hat aktuell so viele Highlights, dass man da gar nicht dran denkt, weil wir einfach mit dem Verein einfach noch so Großes schaffen können, dass da gar kein Platz ist für die Nationalmannschaft aktuell.
Ja, es ist. Ich bin so hyped mittlerweile. Ich sag's dir. Ich hab so Bock auf dieses Turnier, weil ich bin ein bisschen älter als du, ein Tick, und war damals da ging Pubertät, war mittendrin, und das war einfach dieses 2006, ja, dieser Sommer. Ich glaube, viele junge Menschen können sich noch gar nicht vorstellen, was da theoretisch passieren kann in 3 Wochen. Das kann ein ganzes Land verändern. Und vor allem dieser Monat wird, wenn das Wetter auch noch mitspielt, so absurd.
Hoffentlich, vor allem. Also ja. Das ist ja so dieses, was mich ja ein bisschen gestört hat oder genervt hat, so, dass man überhaupt nicht gemerkt hat, dass wir eine Europameisterschaft im eigenen Land haben. Ja. Und was man einfach für Emotionen in die einzelnen Städte bringen kann, das war so traurig eigentlich mitzuerleben oder zu sehen, dass das einfach gefühlt sich keine Sau in Deutschland auf die EM freut. Das war traurig.
Das ist dann immer die Frage, ne, woran liegt's? Liegt's an den Ergebnissen oder nicht? Weil als ihr dann jetzt gewonnen habt, kam ja diese Euphorie dann plötzlich. Ne? Also vielleicht ist es doch einfach dieser reine Ergebnissport.
Ja, Ergebnisse werden dazu beitragen, aber ich glaube schon, vor allem die Art und Weise jetzt, die 2 Spiele, war einfach dementsprechend, dass man sagen kann, ey, wir freuen uns wirklich darauf.
Ja, kommen wir zum Abschluss nochmal einen kurzen Ausblick. Robert, kannst du dir vorstellen, eigentlich auch nochmal ins Ausland zu gehen? Das habe ich mich immer gefragt bei dir.
Ich hatte früher, bevor ich zu Leverkusen gewechselt bin, hatte ich schon den Wunsch oder wollte schon gerne nochmal in England spielen.
Hattest du mal Angebote?
Ja, mal so lose Sachen waren mal ein paar Gespräche geführt, aber.
Darfst du verraten, welche Clubs?
Damals war es Norwich. Da haben sie, glaube ich, waren die noch in der 2. Liga? Ich glaube, die sind dann in dem Jahr aufgestiegen.
Daniel Farke, Trainer?
Genau.
Ja.
Da waren die Gespräche da, aber es ist jetzt nicht so weit gegangen, dass man darüber gesprochen hat, sich mal das anzuschauen und sowas. Da war der Traum immer mal dort zu spielen. Das hat sich jetzt aber ein bisschen geändert, auch dem resultierend, dass ich jetzt bei Leverkusen spiele und es ein Top-Club in Deutschland ist und man jetzt auch nicht einfach so, um mal in England gespielt zu haben, einfach nach England wechselt. Also da müsste das dann schon alles extrem zusammenpassen. Dazu kommt noch, dass man natürlich auch jetzt mit der Familie auch nicht einfach alles macht und einfach nur um das zu machen. Von daher bin ich da entspannt, fühle mich brutal wohl und wenn irgendwann mal was kommen sollte, wo man sagt so, hey, das muss ich machen oder das wollte ich schon immer mal machen, dann kann man drüber nachdenken, aber es ist jetzt nicht mehr so wie vor 3 Jahren oder vor 4 Jahren. Dass es unbedingt sein muss.
Zweites Kind ist ja jetzt auch frisch da. Das wollte ich auch noch wissen. Wie ist das eigentlich mit Leistungssport zu verbinden? Weil viel Schlaf hast du ja wahrscheinlich gerade nicht, ne? Oder lässt er euch pennen?
Ja, es ist eigentlich ganz okay. Also meine Frau ist jetzt aktuell, die das da hauptsächlich macht. Die andere schläft zum Glück schon durch. Das ist schon mal entspannter. Ja, es ist schon nicht ganz so einfach, aber wenn man ein gutes Teamwork hat und auch Unterstützung noch aus der Familie, dann funktioniert das alles gut und das kriegen wir alles top hin.
Eine cheesy Frage habe ich noch, die ich bei dir aber interessant finde und nicht so cheesy, weil es einfach bei dir dieser Top-Erfolg so ein bisschen später auch kam. Und zwar, was würdest du deinem jüngeren Ich, aufgewachsen in Potsdam, gerne sagen, der mit dem Ball unterm Arm, mit dem Eistee in der anderen Hand auf den Bolzplatz geht mit seinen Kumpels?
Ich finde, also ich war immer ein Fan davon, relativ früh sich nicht unbedingt zu verstellen. Also sein Ich nicht zu verstecken und einfach, ja, es ist schwierig, einfach zu sagen, ich bin jetzt ein bisschen rauer oder ich bin jetzt ein bisschen sensibler, dass man das jetzt nicht, beides nicht unbedingt versteckt und dass man natürlich irgendwo an sich glaubt, das musst du im Profibereich, also oder allgemein als Fußballer, du musst da nicht glauben, weil wenn das nicht da ist, dann hast du verloren. Also du kannst nicht darauf warten, dass andere an dich glauben. Also das funktioniert nicht. Und ja, dann musst du natürlich irgendwann Abstriche machen. Hört sich jetzt blöd an, die habe ich nicht gemacht, aber also in dem gewissen Alter, dann 18 bis 21, aber...
Hast du nicht gemacht? Also nee. Du hast dich dann doch für Mädels, Autos und Zigaretten und Bier interessiert zwischendurch?
Ja,
auch,
also oder? Es war, also grundsätzlich 3-mal die Woche waren wir unterwegs.
Ja.
So im Durchschnitt.
Hat's mir geschadet? Nein, musst dann sagen, mit dem M-Pokal unterm Arm.
Ja, jetzt im Nachhinein natürlich nicht, aber das war schon so... Was leider aber auch nicht so einfach ist, wenn du mit 18 in Berlin bist, die Stadt kann nicht verschlingen.
Ja. Nicht nur als Fußballer.
Ja, das sind so Sachen, du musst, also dieses an dich glauben und das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Schönes Schlusswort. Und ich habe jetzt noch mehr Bock auf die EM. Du musst da nichts zu sagen, weil das bringt wahrscheinlich Unglück, aber ich bin sehr guter Dinge für ein sehr gutes deutsches Turnier. Und dann noch für euch persönlich, haut die Römer weg. Fände ich sehr interessant, wenn ihr da mit einem Triple, also ne, nichts gegen Lautern, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ihr das auch noch packt, musst du auch nichts zu sagen. Aber dann darf dich nach diesem Spiel Berlin noch ein zweites Mal verschlingen nach dem Pokalfinale. Davon gehen wir aus.
Ich glaube, das kann diesmal wirklich passieren. Dann.
Ja. Da bist du auf jeden Fall der Party-Leader, weil du natürlich die Ecken noch kennst. Robert, ja. Vielen, vielen Dank. Was machst du an deinem freien Tag noch? Was machst du jetzt? Spielplatz?
Meine Frau hat Geburtstag.
Oh Gott, das ist ja lieb, dass du hier für mich dann hier noch Podcast aufnimmst.
Ja, meine Frau hat Geburtstag, da werden wir jetzt ein bisschen zusammensitzen.
Liebe Grüße.
Ich habe vorhin schon schön Blumen geholt, noch frische.
Oh, ja,
ganz
herrlich.
Süßer.
Herrlich. Was gab's für einen Strauß?
Rosen.
Natürlich.
Na klar.
Dann sag liebe Grüße und sorry, dass ich euch den Geburtstag ein bisschen versaut habe und vielen, vielen Dank dafür. Und mach dir einen schönen Tag und viel Erfolg. Bleib gesund. Wir brauchen dich
Dankeschön.
Bei der EM, Toni.
Danke für die Einladung. Danke dir.
Ciao, mein Lieber.
Ciao.
Neue Folgen von Coppa TS gibt es immer dienstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Coppa TS ist ein Studio Bummens Original. Executive Producer Konstantin Seidenstücker und Jon Hanschin. Redaktion Gregor Rühl und Tobias Ahrens. Ton und Schnitt Jonas Hafke. Vielen Dank an unser Ensemble, an Dr. Turid Knag, Jana Wosnitzer, Terence Boyd, Gregor Rühl und Christoph Kramer.
Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Joko, und dann hängen wir einfach ab, einmal die Woche, unterhalten uns, ein bisschen lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches Take, dies, das, Feierabend. Was stattdessen passiert, ich muss Sport machen.
Naja,
schöne Scheiße.
Auf eine gewisse Art und Weise ist es aber auch abhängend, ne? Ja gut, das ist aber so eine Entwicklung, die man natürlich nicht kommen sieht, wenn man einen Podcast beginnt, wo man aber, wenn man einen Podcast hat, wie wir beide, der jeden Donnerstag erscheint und Sunset der Club heißt, sehr dankbar darüber ist, dass zum Beispiel ein Gast wie Kai Pflaume sagt, hast du nicht Bock auf eine Klimmzug-Challenge?
Ja, und jetzt mache ich seit 2,5 Monaten, trainiere ich Klimmzüge, bald ist es soweit, die große Auflösung, habe ich es geschafft, einen Klimmzug zu schaffen, und die Laune ist im Keller bei mir, außer natürlich, wenn wir uns unterhalten miteinander, aber den Rest der Zeit, den ich nicht mit dir Podcast mache, mache ich ja Sport.
Ja, schaltet doch einfach ein und hört rein, wir würden uns sehr freuen und wenn es euch nicht gefällt, sagt es bitte keinem.